Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, welche Möglichkeiten Jugendämter haben und welche Hilfe sie anbieten können, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Frau Hadem, Leiterin der Allgemeinen Sozialen Dienste in Dresden. Frau Hadem, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit mir über die Möglichkeiten, Aufgaben, aber sicherlich auch Grenzen der Jugendämter zu sprechen. Also herzlich willkommen beim NeoCast.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ja, normalerweise stelle ich an dieser Stelle meine Gäste immer selber vor, aber davon möchte ich heute mal absehen. Bisher möchte ich also eigentlich Sie nur ganz kurz vorstellen, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Sie haben bei einem Projekt der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene, was wir in Dresden ja mit Schülern von Gymnasien durchführen, so begeistert von Ihrer Arbeit erzählt und waren so begeistert, dass ich Sie unbedingt für den Podcast gewinnen wollte. Und darum meine erste Frage, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, jetzt als Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes in Dresden tätig zu sein?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an, zu sagen, wie ich überhaupt zum Jugendamt gekommen bin. Ich habe seit über 30 Jahren arbeite ich in der Stadtverwaltung Dresden im Jugendamt und ich arbeite seit über 30 Jahren auch schon immer in derselben Abteilung und zwar im Allgemeinen Sozialen Dienst. Und ich bin 1991 von Siegen, das ist in Nordrhein-Westfalen, bin ich nach Dresden gezogen, wegen der Liebe damals. Und ich mir nie habe vorstellen können, in einer Verwaltung zu arbeiten, geschweige denn im Jugendamt. Ich habe soziale Arbeit an der Uni studiert und ich bin und habe das Glück gehabt, also wirklich sehr wohlbehütet aufgewachsen zu sein. Ich habe einen Vater gehabt und ich habe eine Mutter gehabt. Ich habe drei Geschwister und habe ein intaktes Familienleben kennenlernen dürfen. Meine Eltern haben es mit mir als Kind auch nicht immer leicht gehabt. Ich bin auch mal sitzen geblieben und die Polizei hat mich auch mal nach Hause gebracht. Ich habe aber immer erleben dürfen, dass ich Eltern gehabt habe, die hinter mir gestanden haben, die vielleicht nicht alles richtig und gut gefunden haben, was ich getan habe, aber die immer gesagt haben, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Mhm. Ich habe eine christliche Erziehung genossen, ich habe christliche Werte anerzogen bekommen, die ich bis heute auch versuche zu leben, soweit mir das gelingt. Und ich habe, wie gesagt, soziale Arbeit studiert in Siegen an der Uni. Und schon damals war es so, und es war dann auch so, als ich hier im Jugendamt angefangen habe, hat das Jugendamt ja keinen sehr guten Ruf. Das Jugendamt, die Menschen im Jugendamt sieht man lieber von hinten als von vorne. Und alle, die sich von Jugendamt eine Vorstellung machen, wenn man so fragen würde auf der Straße, was verbinden Sie mit Jugendamt, sind ganz schnell die Leute dabei zu sagen, das sind die, die die Kinder wegfangen. Oder das sind die, die man lieber von hinten als von vorne sieht. Oder das sind die, die immer zu spät kommen. Oder die, die nichts tun. Also das Jugendamt hat keinen besonders guten Ruf. Und als ich 91 nach Dresden gekommen bin, war die Jugendhilfelandschaft so ausgeprägt, dass es faktisch keine freien Träger gab. Es war damals das Kinder- und Jugendhilfegesetz, nach dem wir arbeiten, das ist SGB 8, Sozialgesetzbuch 8, wurde damals neu aufgelegt oder kam gerade raus. Und im Osten Deutschlands war es vor dem Westen präsent. Und im Osten Deutschlands war es ja so, dass zu DDR-Zeiten die Gesetzlichkeiten ganz anders waren und dass es auch keine freien Träger gab. Und das war also alles im Entstehen damals. Das war damals also eine sehr neue Zeit und eine Zeit des Aufbruchs auch. Und da ich als fertige Sozialarbeiterin ja irgendwie eine berufliche Möglichkeit brauchte, blieb mir nur das Jugendamt, was ich gerade 1991 gefunden hatte. Zwischen 90 und 91 ist das Jugendamt in Dresden entstanden. Und die suchten händeringend Menschen. Und da bin ich dann damals zum Jugendamt gekommen. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Und damals bin ich auf ein Team gestoßen von Frauen. Es waren damals wirklich nur Frauen. Ich war damals zuständig für den Ortsamtsbereich Pieschen. Das ist so ein Teil von Dresden. Für den war ich zuständig. Und ich bin auf Frauen gestoßen, die zu DDR-Zeiten Jugendfürsorgerinnen waren. Und Das waren so tolle Frauen, also von denen habe ich so viel gelernt an Haltungsarbeit und ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Familien kennengelernt und in meiner Wohlbehütheit, die ich genossen habe, so als Kind, als junge Frau zu Hause, habe ich auf einmal Lebensumstände kennengelernt, die mir völlig fremd waren. Und wo ich lernen musste, und dafür bin ich sehr dankbar, auch mitzubekommen, dass nicht alles das, was ich für gut und richtig erachte, das auf alle Menschen zutrifft.
Darf ich an der Stelle gleich mal zum Verständnis noch zwei Fragen zwischendurch? Sie haben erstens von freien Trägern und eben von Jugendfürsorge in der DDR gesprochen. Ja. Können Sie das unseren Hörern noch mal so ein bisschen, was bedeutet eigentlich freie Träger?
Ah ja, freie Träger, das sind Träger, die Sie vielleicht auch alle schon mal gehört haben, zum Beispiel die Diakonie sind freie Träger. Oder die Caritas ist ein freier Träger oder die AWO ist ein freier Träger. Das sind so große Träger, die hier in der Jugendhilfelandschaft in Dresden das Jugendamt unterstützen und die Familien unterstützen. Das heißt, das Jugendamt, speziell die Abteilung, in der ich arbeite, das Jugendamt ist ja auch riesengroß, aber die Abteilung, in der ich arbeite, nehmen Kontakt auf mit den Menschen, mit den Familien und ermitteln mit denen gemeinsam den Bedarf, was sie benötigen. Und wenn die Unterstützung und Hilfe bekommen von uns als Jugendamt, sprechen wir freie Träger an, okay. Menschen, die dort angestellt sind, und die leisten diese Arbeit dann.
Und das war zu DDR-Zeiten die Jugendfürsorge und das war
Jugendfürsorge war das Pardon zum Jugendamt, kann man sagen. Es gab kein Jugendamt, es gab die Jugendfürsorge.
Okay.
Genau. Die waren auch staatlich und auch angestellt.
Perfekt. Genau. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen, Verzeihung.
Ja, nee, das macht gar nichts. Und ich habe, also dort habe ich viele, viele Familien kennengelernt und auch viele Modelle von Familien. Ich habe hier in den Anfang der 90er Jahren gab es tatsächlich auch eine große Armut an Menschen, die in Altbauten lebten und die wenig Geld hatten, die entlassen worden waren, die sich verschuldet hatten, weil auf einmal die Möglichkeit bestand, auch Dinge zu kaufen, die man vorher zu DDR-Zeiten vielleicht nicht kaufen konnte. Also viele Familien waren verschuldet und viele Kinder waren orientierungslos oder Schülerinnen und Schüler waren orientierungslos. Jugendliche wussten nicht, wohin auf einmal mit neuen Gedanken, mit neuen Möglichkeiten. Und so habe ich viele Familien kennengelernt, deren Lebensbild und Familienbild ein gänzlich anderes war als meins. Und ich habe also wirklich lernen müssen, mitzubekommen, dass die Welt wirklich bunt ist und dass es auch gut ist, dass die Welt bunt ist und dass nicht alles perfekt ist und dass wir eine Gesellschaft haben, wo es Menschen gibt, denen es richtig gut geht, also finanziell gut geht, die vielleicht sich ganz viel leisten können und es Menschen gibt, bei denen es nicht so ist und dass man auch bildungsferne Familien hat und die man tragen muss und die man mitnehmen muss und wo vieles auch gut ist. Genau.
Okay, ich glaube, da kann ich gleich meine übliche zweite Frage anschließen. Sie haben so ein reichhaltiges Berufsleben und so viel Erfahrung gemacht. Und an der Stelle frage ich häufig nach einem Ereignis, einem Erlebnis, was Sie besonders geprägt hat oder was Sie gerne mit unseren Hörern, Zuhörerinnen teilen möchten. Haben Sie da auch was?
Also ich habe ganz viele Geschichten. Also wirklich ganz viele Geschichten, die mir sofort einfallen. Ich muss natürlich so ein bisschen Acht geben, dass nicht ein Wiedererkennungswert da ist, wenn ich das jetzt hier so sage. Weil, also, das geht ja nicht, dass ich das so
wiedererkennungswert
da wäre. Aber ich kann zum Beispiel von meinem allerersten Hausbesuch berichten, den ich gemacht habe als junge Frau. Ich war damals tatsächlich, 1991 war ich die erste ausgebildete Sozialarbeiterin im Jugendamt der Stadt Dresden. Alle meine Kolleginnen, das muss man sich wirklich auch mal vorstellen, die hatten alle Familie, die hatten alle einen Beruf als Jugendfürsorgerin, mussten aber alle nochmal studieren. Also es war eine Wahnsinnsbelastung für die auch. Und also da habe ich wirklich große Ehrfurcht vorgehabt. Und wirklich auch, ja, wirklich ziehe ich wirklich den Hut vor. Und mein erster Hausbesuch war, ich habe eine Familie besuchen sollen, die bestand aus einem Vater und seinem Sohn. Und eigentlich wollte eine Kollegin mitkommen, weil die Frau vom Kindergarten, die war in Sorge um diesen kleinen Jungen. Der war damals 2 Jahre. Der war damals 2 Jahre. Und ich bin, und die Kollegin, die mitkommen wollte, die war erkrankt. Und dann hatte meine Chefin damals gesagt, die Frau von der Kita kommt mit. Und da weiß ich noch, dass ich innerlich so aufgeborstelt war und gedacht habe, ich gehe doch jetzt nicht mit der Frau vom Kindergarten zum Haus. Gehe die ja gar nichts an. Also das geht nicht. Und Herr Rüdiger, ich war so dankbar, dass diese Frau mit war. Ich bin also in eine Situation reingekommen, da habe ich also wirklich, da ist mir der Atem stehen geblieben. Ich hatte sowas tatsächlich vorher noch nie gesehen. Das war so mein erster Hausbesuch. Es war im Dezember 1991, es war richtig kalt. Die Wohnung war nicht geheizt. Es war ein Altbau. Es war ein Vater, der war völlig desolat. Der war angetrunken. Es war ein zweijähriger Junge mit einer offenen, nennt man das Hasenschade? Gaumenspalte, ne?
Ein Kiefergaumenspalte, ja.
Ja, mit so einer Gaumenspalte. Der lief nackig in dieser Wohnung rum. Die Sanitäranlagen gingen nicht. Die haben ihre Notdurft in Eimern verrichtet. Dementsprechend war die Situation des Geruchs in dieser Wohnung auch gegeben. Die Betten waren nicht bezogen. Der Junge konnte aufgrund seiner Beeinträchtigung im Mundbereich auch nicht wirklich sprechen. Der Vater war völlig schockiert und ich war es auch. Ich hab überhaupt kein Wort rausgebracht und ich war so dankbar, dass die Kollegin von der Kita dabei war. Die hat das Heft in die Hand genommen und hat dem Vater gesagt, dass er in 2 Stunden im Jugendamt zu sein hat und dass es dann weitergeht.
Okay.
Das ist zum Beispiel so die allererste Geschichte und ich bin Leiterin der Abteilung und wenn ich die Kolleginnen und Kollegen frage, wie ihre erste Geschichte im Jugendamt war, die wissen das alle noch. Das ist also so prägend, das ist so eine prägende Erfahrung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht einem Mediziner wahrscheinlich so, wenn er die erste Reanimation hatte, die kann man sich gut einprägen oder so. Aber mir ist es jetzt vor kurzem mal passiert, ich habe Staatsexamensprüfung gemacht und da habe ich einen jungen Mann geprüft und habe dann festgestellt, dass ich den als Neugeborenes untersucht habe schon. Ach. Also da sieht man, wie die Zeit vergeht. Deswegen meine Frage an Sie, haben Sie auch ehemalige Klienten, also Kinder, irgendwie noch Kontakt denn später, was aus denen geworden ist oder so?
Ja. Das habe ich tatsächlich. Und ich habe auch über die Jahre hinweg so ganze Familien betreut. Also so, ich sag mal so ein Jugendamtsadel. Ja, also so die Kinder kennengelernt, die dann später Mütter geworden sind und die dann später nach 18 Jahren, nachdem sie Mutter geworden sind, auch Großmutter geworden sind. Also die begleiten einen schon oder können einen begleiten. Aber ich habe auch Kontakt zu jungen Menschen, die ich damals in Hilfen zur Erziehung gebracht habe, die mich auch heute noch anrufen oder die um Rat fragen, wenn sie irgendein Problem haben mit ihren eigenen Kindern. Ja, das habe ich schon. Und das ist sehr schön. Oder auch so mitzukriegen, was aus denen geworden ist. Und da gibt es die ein oder andere Situation oder die ein und die andere Geschichte, wo ich gedacht habe, das ist hoffnungslos und wo dann zu einem späteren Zeitpunkt sich rausstellt, er hat seinen Weg gemacht. Oder sie hat ihren Weg gemacht. Wenn der auch nicht immer gerade gegangen ist, aber die kommt im Leben zurecht und das geht gut. Und dafür lohnt es sich.
Das sind ja dann sicherlich so motivierende Geschichten. Wie sieht's denn andersrum aus, wenn Sie so jetzt schon die Familie betreut haben und dann sehen, die Kinder werden groß und die werden auch betreut und dann vielleicht die Enkel auch noch, wo die irgendwie es nicht schaffen, rauszukommen?
Also die es nicht schaffen, aus der Jugendhilfe rauszukommen, das finde ich gar nicht so schlimm, wenn man das nicht schafft. Okay. Also viel schlimmer finde ich, also wenn man es im Leben nicht schafft oder wenn man die Kinder dann tatsächlich auch wegnehmen muss, weil die jungen Mütter, die damals selber Kinder waren, es auch nicht geschafft haben oder weil die Drogen konsumiert haben als junge Frau oder als Jugendliche und dann schwanger geworden sind und dann aber nicht aufgehört haben, Drogen zu konsumieren und wir das Kind dann in Obhut nehmen müssen. Also das ist sehr viel dramatischer. Also jemand, der also, ich sag mal so, seine Jugendhilfe und mit der Jugendhilfe auch lebt und groß wird und gegebenenfalls die auch in Anspruch nimmt, finde ich, ist auch was Gutes. Also jemand, der sagt, ich brauche Hilfe und ich brauche Unterstützung und bitte helft mir, finde ich, ist großartig. Oder Eltern, die sagen, unsere Kinder oder unser Kind kann nicht bei uns leben, weil wir können das nicht gut großziehen. Bitte unterstütz uns, liebes Jugendamt, und bitte nimm uns unser Kind und sieh zu, dass es gut unterkommt. Wir wollen, dass unser Kind gut groß wird.
Ich glaube, da kommt dieses gewisse Vorurteil her, was Sie vorhin gesagt hatten, man möchte sie lieber mit dem Rücken sehen oder gar nicht sehen oder so, weil das den meisten gar nicht bewusst ist. Was ist das Jugendamt, dass es ja eine Vielzahl Hilfsangebote macht? Es geht ja nicht darum, die Kinder wegzunehmen, sondern Hilfsangebote zu machen. Wie sehen die denn so aus? Was kann man sich da vorstellen?
Also Kinder wirklich wegzunehmen, sagt der Gesetzgeber auch ganz klar und sag auch ich und sage alle meine Kolleginnen, das ist die allerletzte Möglichkeit, die uns gegeben ist. Und es ist gut, dass es eine Stelle gibt, die diese Möglichkeit hat, um Kinder gegebenenfalls aus Situationen rauszuholen, wo es notwendig ist. Aber es gibt das Jugendamt, das in erster Linie wirklich da, um Hilfe und Unterstützung anzubieten, den Menschen, die es auch wollen und die es auch gut annehmen. Und das kann eine ambulante Hilfe sein. Das heißt, Eltern können in Erziehungsberatungsstellen gehen, können sich beraten lassen, wie sie gut mit ihren Kindern umgehen können oder besser mit ihren Kindern umgehen können, wie sie Kommunikation untereinander stärken können, wie Eltern ihre Kommunikation auch wieder schaffen, wenn sie sich trennen. Also bei Trennung und Scheidung sind wir ja auch dabei. Das heißt also, das sind ja mächtige Gefühle, die da auf Eltern zuströmen, wenn die gerade in Trennung sind und was da so passiert. Da wieder einen klaren Kopf zu kriegen und ein Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, ist wirklich wunderbar, wenn das Eltern machen. Oder aber es gibt die Möglichkeit der sozialen Gruppenarbeit. Das heißt also, Kinder zum Beispiel, die durch die Scheidung ihrer Eltern da sehr drunter leiden, weil die Eltern vielleicht in einem Stadion sind, wo sie sich vielleicht sehr, sehr streiten und vielleicht auch schon vor Gericht sind und sich nicht einigen können. Und Kinder, die dabei sind, die darunter sehr leiden. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder so zusammengenommen werden und dort eine Gruppenarbeit zustande kommt, wo Kinder erleben, ich bin nicht die Einzige oder ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Es gibt andere Kinder, die haben eine ähnliche Situation und zusammen sind wir vielleicht auch stark und können also Resilienzen aufbauen. Dann gibt es die Möglichkeit der sozialpädagogischen Familienhilfe. Das heißt, da sprechen wir Träger an, wie zum Beispiel die Diakonie oder die Caritas oder die AWO oder ganz, also wir haben 72 verschiedene Träger in der Stadt Dresden, die diese Arbeiten verrichten, wo genau geguckt wird, was will Familie verändern und was brauchen die für Unterstützung. Zum Beispiel Familien, die bedroht sind von Zwangsräumung oder die sehr verschuldet sind oder die miteinander in einer Situation sind, die es schwer macht, miteinander weiter gut im Kontakt zu bleiben. Da kommt eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter in die Familie und arbeitet mit der Familie zusammen. Oder der Sohn geht nicht mehr in die Schule. Und woran liegt es denn? Und wie kann das denn wieder aufgebaut werden? Wie kann es motiviert werden? Dann gibt es den Erziehungsbeistand für Jugendliche, also wenn Jugendliche sprachlos sind oder die Kommunikation mit den Eltern nicht mehr klappt oder der unterwegs ist oder der nicht mehr in die Schule geht. Also dass da dem jemand an die Seite gestellt wird, der ihn versucht aufzuschließen oder den jungen Menschen versucht aufzuschließen und zu gucken, was brauchst du, was willst du, wo geht dein Weg hin und wen können wir noch mit ins Boot holen, damit das, was du willst, vielleicht auch umgesetzt werden kann oder andere Wege eröffnet. So gibt es also bis hin zur stationären Unterbringung, dass Kinder und Eltern eine Zeit lang getrennt werden müssen, weil es gerade gar nicht mehr geht im Zusammenleben. Genau.
Sodass da in den vielen Fällen sozusagen die Eltern selber zu ihnen kommen und nach Hilfsangeboten fragen und es gar nicht so stigmatisiert ist, sondern da wirklich sehr niederschwellig dieses Angebot angenommen werden kann für die Hilfe.
Ja.
Genau. Und wenn ich jetzt so im stationären Setting erleben wir das ja eher, dass wir denken, okay, die Eltern, die könnten sicherlich Hilfe gebrauchen, da ist jetzt das Umfeld vielleicht nicht so ganz optimal. Was empfehlen Sie da den Kollegen?
Also da empfehle ich ganz klar, wirklich so aufs Herz zu hören und auf seinen Bauch zu hören. Und es ist immer besser, wenn wir frühzeitig einbezogen werden und wenn wir frühzeitig Kontakt mit Familie aufnehmen können, um auch so eine Scheu abzubauen. Also wenn Sie in Sorge sind um ein Kind oder um eine Familie und mit der Familie zu sprechen und zu sagen, das Jugendamt ist da und das Jugendamt, das sind nicht nur die Kinderfänger, Die sind bereit, mit ihnen gemeinsam zu gucken, welche Unterstützung oder welche Hilfe sie gegebenenfalls benötigen können. Die sind auch bereit, mit ihnen anonym eine Beratung durchzuführen. Sie müssen dann noch nicht mal ihren Namen sagen, um sich einfach mal zu erkundigen, welche Möglichkeiten hat denn das Jugendamt, wo es unterstützen könnte. Und es ist wirklich gut, wenn wir frühzeitig informiert werden und da frühzeitig intervenieren können, gemeinsam mit den Eltern schauen können, was braucht ihr? Aber also was mir wirklich auch wichtig ist und mir auch in diesem Podcast heute wichtig ist, ist wirklich auch nochmal so ein Bild zu schärfen von den Familien, die beim Jugendamt anhängig sind. Ich glaube, da haben ganz viele Familien im Kopf, die sie sich vorstellen, welche Familien denn beim Jugendamt anhängig sind. Sind vielleicht die Familien, die mit Plastiktüte vom Netto stehen? Ja, das sind sie vielleicht auch. Aber die Situation und die Problematiken und die Situation von jungen Kindern oder von jungen Menschen in Familien geht durch alle Schichten dieser Gesellschaft. Wir haben viel auch Hinweise und Sorgen von LehrerInnen, die in Sorge sind um wohlstandsvernachlässigte Jugendliche. Nur kommen wir da nicht ran.
Ja.
Ist es viel, viel schwieriger, der Weg dahin.
Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay. Also, weil es ja sozusagen auch diese Wohlstandsvernachlässigung gibt. Aber wenn ich da mit den Eltern spreche, werde ich sehr selten auf Begeisterung stoßen, wenn ich denen klar mache, gehen Sie doch mal zum Jugendamt und holen sich da Hilfe irgendwie.
Ganz genau.
Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Gar keine, oder?
Also Sie können den Ratschlag natürlich jederzeit geben. Und wenn Sie so in Sorge sind, dass Sie denken, dieser junge Mensch ist in seiner Entwicklung gefährdet, dann können Sie bei uns auch diese Sorge loswerden. Und wir müssen dann diese Sorge, das sagt der Gesetzgeber auch ganz klar, und das ist auch gut so, wir müssen dieser Sorge nachkommen und wir müssen die prüfen und wir müssen die abprüfen. Aber das ist tatsächlich so, also in Mittelschichtfamilien und alles, was darüber hinausgeht, ist es sehr viel schwieriger. Es ist sehr viel schwieriger, den Fuß reinzukriegen. Ich habe ein junges Mädchen betreut, die von sexualisierter Gewalt betroffen war, die mir das ganz klar gesagt hat, die das hat geschildert, die auch Merkmale hatte, die wirklich glaubwürdig war und die mir aber den Mund verboten hat und gesagt hat, Frau Hadem, ich möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und die kam aus einem wirklich gut gesitteten Elternhaus. Und es gab einen Punkt, da konnte ich es nicht mehr aushalten. Also ich konnte es nicht aushalten, dass sie mir das immer erzählt hat. Und ich habe das zur Anzeige gebracht. Und ich habe dann natürlich eine Verleumdungsanzeige gekriegt. Dieses Mädchen hat auch vor der Polizei und vor der Polizei hat sie nicht ausgesagt. Sie hat gesagt, es stimmt nicht, was der Frau hat dann gesagt hat. Ich habe mir das ausgedacht.
Ja, das ist schwierig. Und das ist ja dann so das andere sei oder das andere Ende des Spektrums, diese Kindeswohlgefährdung. Also wenn man da wirklich deutliche Hinweise darauf hat, auf diese Kindeswohlgefährdung, auch im ärztlichen Umfeld oder so, dann sticht es ja die ärztliche Schweigepflicht.
Ja. Aber die Schweigepflicht setzt aus beim Kinderschutz.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig klarzumachen, weil das hat man sehr häufig so in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, naja, ich weiß, das ist nicht in Ordnung und so weiter, aber ich habe da wirklich Angst, dass da Kindeswohl gefährdet ist. Aber ich kann ja jetzt nicht zum Jugendamt gehen, weil ich das sozusagen meiner ärztlichen Schweigepflicht widersprechen würde. Aber das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle, das nochmal so genau zu betonen.
Wichtig. Genau, dass man das kann und dass man das sogar auch muss. Also,
wie würde sowas praktisch aussehen?
Na, praktisch ist ganz unterschiedlich. Also wir kriegen Meldungen auch von Krankenhäusern, von Ärztinnen und Ärzten, die uns anrufen und eine Meldung machen. Es gibt Ärztinnen, die schreiben auch einen Brief oder schreiben eine E-Mail oder rufen an oder bitten um ein Gespräch. Also was richtig gut ist, wenn die Familien das auch wissen. Also da habe ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Je transparenter man ist, umso besser ist es. Also auch als Ärztin und als Arzt. Also wenn Sie als Arzt oder Ärztin an eine Situation kommen, wo Sie denken, ich bin jetzt hier im Kinderschutz wahrscheinlich, bewege mich hier im Kinderschutz, den Eltern wirklich zu sagen, ich kann das nicht aushalten und ich denke, dass Sie Unterstützung und Hilfe brauchen. Und ich kann hier nicht länger schweigen. Und wir haben die Möglichkeit, entweder wir laden jemanden vom Jugendamt ein und sie lassen sich mal erzählen, welche Möglichkeiten es gibt. Das können wir gerne auch im Kontext in der Praxis machen oder wo auch immer. Oder aber sie sagen, und ich mach jetzt eine Meldung und das Jugendamt wird sich bei Ihnen melden.
Und da hat man ja, also da haben wir auch relativ gute Erfahrungen mitgemacht, dass wir gesagt haben, wir sprechen mit den Eltern und sagen, wir bitten sie darum, sich beim Jugendamt zu melden. Wir würden dann in dem Fall, wenn sie das nicht machen, würden wir sozusagen mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen. Und es klappt, ich sag mal, in 95% der Fälle gehen dann die Eltern selber dahin. Und es macht natürlich dieses Arzt-Patienten-Verhältnis auch immer ein bisschen angenehmer noch, wenn man sagen kann, okay, hier, wir bitten sie darum, mit dem Jugendamt Kontakt aufzunehmen und so weiter, als dass wir jetzt da irgendwie auch was anderes machen. Ein wichtiges Thema oder im Alltag ein Thema ist ja der elterliche Drogenkonsum.
Ja.
Das ist ja auch so schwierig. Einerseits ist es ja eine Erkrankung der Mutter, dieser Drogenkonsum muss man auch so wahrnehmen, braucht eine entsprechende Behandlung. Aber was immer unterschwellig bei den Müttern ist natürlich, dass ihnen das Kind weggenommen wird deswegen. Das ist ja auch nicht so automatisch, dass das so passiert.
Das ist nicht wenn wir das automatisieren wollten, dann hätten wir noch sehr viel mehr Kinder untergebracht. Das ist richtig. Und auch der Drogenkonsum geht ja durch alle Schichten dieser Gesellschaft. Und bei manchen ist es offensichtlicher und bei manchen ist es versteckter. Und bei manchen sind die Ausprägungen, die Kinder dadurch erleiden, sehr viel sichtbarer als bei manch anderem. Das ist kein Automatismus, aber der Schutz der Kinder muss gewährleistet werden. Und wir greifen oft auf Ressourcen zurück, auch auf familiäre Ressourcen, auf andere Elternteile zum Beispiel. Also wenn der Vater konsumiert, zu schauen, was ist mit der Mutter? Kann die die Hauptaufgabe der Versorgung der Kinder übernehmen oder kann es der Vater machen? Gibt es eine Tante, gibt es einen Onkel, gibt es Freunde? Gibt es Verwandte, Bekannte im Umfeld der Kinder oder Bezugspersonen, die wichtig sind für die Kinder? Die auch bestehen bleiben können und die vielleicht auch eine Verantwortung übernehmen können. Wir sind, wenn es uns bekannt ist, dass Eltern konsumieren, wird es ganz klar thematisiert und wir sprechen auch mit den Eltern, dass sie in eine Beratungsstelle gehen müssen und dass sie das anpacken müssen und dass sie uns nicht loswerden und dass wir dranbleiben. Und dass wir schauen auf das Wohl der Kinder, wie die sich entwickeln und wie es geht. Manchmal ist es tatsächlich auch so, wir lernen eine Familie kennen und die Kinder sind schon 8, 9 Jahre alt und die sind überhaupt nicht auffällig geworden. Und die Eltern konsumieren fleißig. Also da muss man auch gucken, also bislang ist es niemandem aufgefallen, trotzdem haben die Kinder natürlich vielleicht ein Defizit oder haben irgendwas kompensieren müssen, sind anders groß geworden als Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die nicht konsumieren. Aber es ist keine Rechtfertigung, die Kinder da wegzunehmen, weil die Versorgung der Kinder zumindest grobflächig gut gelaufen ist, einigermaßen gut. Oder es gab ein stabiles Umfeld, was einiges kompensiert hat. Genau.
Ja, und das macht ja jetzt den Umgang auch ein bisschen schwieriger, Cannabis-Legalisierung und so weiter. Da bin ich nochmal gespannt, wie sich das da in die Richtung entwickeln wird. Ja. Ist ja ein
offenes Problem. Das ist auch ein Thema, ganz klar, ja. Das kriegen wir von Eltern auch gesagt, also die gehen sehr viel offener jetzt damit um. Also Eltern, die Cannabis konsumieren, gehen sehr viel klarer damit um und sagen, ja, das konsumiere ich, aber darf ich auch.
Ja. Frau Hadem, wenn Sie auf Ihre Zeit im Jugendamt so zurückschauen, welche Entwicklung begrüßen Sie da besonders? Also was war so ein großer Fortschritt und was wäre aus Ihrer Sicht lieber unterblieben?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Über die lohnt sich wirklich auch nachzudenken. Also es hat sich eine Menge verändert. Also ich finde, das Spektrum an Möglichkeiten hat sich erweitert für Familien. Ich finde, es hat eine Haltungsarbeit stattgefunden bei den Kollegen über die Jahre hinweg. Die Welt ist bunter geworden. Es gibt also unterschiedlichere Familienkonstellationen. Das Gesetz, nach dem wir arbeiten, also das SGB VIII, ist schon ganz oft in diesen 30 Jahren reformiert worden. Es hat sich viel im Hinblick auf Familie getan. Wenn man so überlegt, als ich angefangen habe, diese Arbeit zu tätigen, war es so, dass wenn Eltern sich haben scheiden lassen, in aller Regel die Mutter die alleinige elterliche Sorge gekriegt hat und der Vater Umgangsrecht hatte, alle 14 Tage am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Jetzt ist es so, dass also Väter, die auch nicht verheiratet sind, die elterliche Sorge haben können. Mhm. Es sei denn, es ist ausgeschlossen, weil er das Wohl des Kindes gefährden würde. Das in den wenigsten Fällen. Es gibt ganz viel Eltern, die sagen, wir wollen gemeinsam die Erziehung unserer Kinder gemeinsam anfassen. Die Väter sind sehr viel aktiver geworden und sind sehr viel präsenter, haben eine neue Rolle und haben sich auch sehr viel mehr entdeckt. Ist für die Kinder was ganz Großartiges, finde ich. Gibt Väter, die alleinerziehend sind, gibt Mütter natürlich auch, die weiterhin alleinerziehend sind, aber viele haben auch ein Wechselmodell. Die Trennungen sind mehr geworden, das glaube ich schon so gefühlt. Aber es gibt Wechselmodell, das heißt also, Kinder müssen nicht auf Elternteile verzichten. Und beide Eltern sind an der Erziehung beteiligt. Also das finde ich ein großer Erfolg. Die Welt ist bunter geworden, wir haben mehr Nationalitäten. Unser Spektrum oder mein Wissen hat sich sehr erweitert. Ja. Es gibt gleichgeschlechtliche Elternteile, die das wunderbar großartig machen, die gut mit ihren Kindern umgehen. Wir sind so weit, dass also gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder in Pflege nehmen können oder adoptieren können. Okay. Das ist wirklich super. Und die Unterstützung, die Familien erleben, hat sich entwickelt. Und ich glaube, wir sind hier in diesem Land, wo wir leben, wo wir geboren sind und wo wir keinen Anteil zu haben, dass es so ist, dass wir hier geboren sind, geht's uns wirklich richtig gut. Ja.
Okay. Ja. Sie hatten vor kurzem berichtet, dass es eventuell eine Zusammenlegung jetzt von Jugend- und Sozialamtsaufgaben geben soll in Zukunft. Ja. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
Also, da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen, nur ein ganz klein bisschen. Und zwar ist es so, dass in der alten Regierung oder in der Regierung, die ja jetzt noch da ist, in der Ampelregierung war es so, dass ein Gesetz hervorgegangen ist, was aber zum Schluss noch nicht mehr verabschiedet worden ist. Ja, okay. Es gab einen Referentenentwurf dazu. Und dieser Referentenentwurf sagte, dass also alle Kinder, bislang ist es ja so, dass Kinder, die eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung haben, von 0 bis 17 Jahren, dass die beim Sozialamt angegliedert sind und alle Kinder, die diese Besonderheit nicht haben, beim Jugendamt angegliedert sind, wenn sie Unterstützung, Möglichkeiten oder auch Eingliederungshilfebedarf haben. Also alle Kinder, Jugendliche, die eine seelische Behinderung haben, sind schon immer beim Jugendamt gewesen. Mhm. Also Kinder mit Autismus-Spektrum sind beim Jugendamt und Kinder, die ich sag mal, keine Beine haben, die sind beim Sozialamt.
So, okay.
Und der Gesetzgeber hat gesagt, warum ist es denn so? Mhm, und lass uns doch ein inklusives Jugendamt. Ja, ja. Alle Kinder, egal ob drei Beine, vier Beine, fünf oder zwei, sind Kinder. Und es ist ein Kinder- und Jugendhilfegesetz und auch ein Kind, was vielleicht eine geistige Besonderheit hat, ist ein Kind. Mhm. Warum muss man das trennen? Also lass uns inklusiv machen. Und als dieser Referentenentwurf gekommen ist, hat die Bundesregierung gesagt, wir brauchen Modellkommunen, die als Vorreiter das schon mal anfangen zu leben. Und da hat sich Dresden gemeldet und hat gesagt, wir würden es gerne ausprobieren. Und wir werden unterstützt durch Menschen, die dieses Modellprojekt mit unterstützen und beobachten und uns Hinweise und Tipps geben. Und Dresden ist also einer dieser Modellkommunen und im Jahr 2026 soll es so sein, wenn alles so klappt, das ist ein Wahnsinnsding, also ein großer Apparat, der da umgestellt werden muss, soll es so sein, dass also die Kinder und Jugendlichen, die beim dass die Mitarbeitenden vom Sozialamt wechseln ins Jugendamt. Jetzt ist dieser Referentenentwurf nicht mehr verabschiedet worden und im neuen Koalitionsvertrag ist aber noch weiterhin benannt worden. Aber wann er dann in Kraft tritt, kann ich nicht sagen. Aber für Dresden soll es so sein, dass ab 26 die Sozialamtsmitarbeitenden, die für Minderjährige zuständig sind, dem Jugendamt zugeführt werden. Und die sollen in die Sachgebiete, wir haben ja hier in Dresden, haben wir 9 Standorte von dem Allgemeinen Sozialen Dienst, da sollen die Kollegen mit eingegliedert werden als Teammitglieder.
Also wieder mal sehr innovativ in Dresden, da für die ganze Bundesrepublik als Modellprojekt. Sehr schön.
Aber ich habe schon gehört, dass also die Eltern gar nicht so sehr begeistert sind, wenn sie dann auf einmal zum Jugendamt müssen und nicht mehr zum Sozialamt. Aber vielleicht hat es auch was damit, also vielleicht kann es den Ruf auch ein bisschen bessern.
Aber auf alle Fälle hört sich es nach einer bisschen besseren Struktur an, so für einen Außenstehenden irgendwie.
Ja.
Na, mal sehen, was da draus wird.
Und ich finde es auch.
Ja, genau. Vor allem, wenn wir uns in 10 Jahren erneut unterhalten. Was sollte sich bis dahin aus Ihrer Sicht getan haben?
In 10 Jahren. Also, das ist echt eine schwierige Frage. Darüber habe ich lange nachgedacht. Was hat sich in 10 Jahren verändert? Also, ich hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen eine gute Kindheit weiterhin haben, dass Kinder unbeschwert groß werden können, dass es die Möglichkeit gibt und dass Kinder beziehungsfähig bleiben und weiterhin die Möglichkeit und die Chancen haben, Beziehungen eingehen zu können und Beziehungen auch zu halten. Dass es Menschen gibt, die ein Herz haben für Kinder, dass es Eltern gibt, die sich um ihre Kinder auch weiterhin sorgen und denen es wichtig ist, dass Beziehungen gelebt werden kann. Also das hoffe ich. Das hoffe ich, dass es so ist. Ich erlebe, vielleicht ist auch mein Jahrgang, ich bin 58 Jahre alt, bin jetzt digital ein bisschen unterwegs, aber komme schon gar nicht mehr hinterher, was alles gibt und welche Möglichkeiten es alles gibt. Und wenn ich sehe, dass also junge Mütter und junge Väter Kinderwagen schieben und aufs Handy gucken und den Blickkontakt zu ihren Kindern verlieren, macht mir das Angst. Mir das Angst, vor allem also wenn die Kinder so klein sind und auf Blickkontakt und auf Mimik und auf Menschen angewiesen sind, hoffe ich, dass es da einen guten Weg gibt, dass Kinder Bindungen und Beziehungen eingehen können weiterhin.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass dieses Aufwachsen der kommenden Generation irgendwie nicht mehr ganz so behütet ist. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade gehört, in Singapur ist es sozusagen untersucht worden, da ist der Anteil der Jugendlichen, die im ersten Lebensjahr schon Fernsehen oder Screentime haben, so angestiegen, dass in Singapur das verboten wurde, weil die das nachuntersucht haben, dass es sogar zu Hirnveränderungen im MRT geführt hat, dass dieses Screentime wirklich mit Veränderungen im Gehirn assoziiert ist und mit dem Verhalten mit 13 Jahren. Und daraufhin hat jetzt die Regierung gesagt, wir müssen da einschreiten und haben sozusagen Screentime weniger als oder mehr nicht mehr als 2 Stunden am Tag, was ich schon viel finde für einen unter Einjährigen, ist sozusagen, sollte darauf reduziert werden. Also da ist schon so ein bisschen gewisses Bewusstsein da. Aber ich glaube, vieles muss natürlich in den Familien gemacht werden. Und wenn man da so ein bisschen Unterstützung geben kann und auch Vorbild sein kann, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch für die nächste Generation.
Ja, das denke ich auch. Das glaube ich auch.
Und wenn Sie jetzt so überlegen, so aktuell, die neue Regierung steht am Start, welche Aufgaben würden Sie den politischen Entscheidungsträgern aktuell noch ins Hausaufgabenheft schreiben?
Also wir geben in den Hilfen zur Erziehung, ist eine Pflichtaufgabe. Also das, was die Abteilung, die ich leite, ist eine Pflichtaufgabe. Und wir sind teuer. Das ist überhaupt keine Frage. Also wir geben im Jahr über 100 Millionen Euro nur für Hilfen zur Erziehung aus. Das ist wirklich eine Menge. Das ist wirklich teuer. Und aber dieser Blick auf die Kinder, weil die Kinder und die Jugend, das ist unser aller Zukunft. Und die sind diejenigen, die die Werte auch setzen und setzen werden, wenn sie dann erwachsen sind. Und dass die nicht in Vergessenheit geraten und dass die Wichtigkeit bestehen bleibt oder neu gefunden wird, dass wir in die Kinder und Jugend investieren müssen.
Ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Und es gibt ja auch gute ökonomische Argumente. 2001 oder 2 oder so wurde der Nobelpreis vergeben an Heckman. Und der hat gesagt, je früher man investiert im Leben, umso größer ist der Return of Invest. Und das macht ja auch der gesunde Menschenverstand. Sagt ja, wenn ich in die Jugend, in die Kinder investiere, da habe ich am meisten was. Und das ist gut investiertes Geld.
Ja.
Frau Hademann, an der Stelle frage ich immer gerne nach, ob Sie irgendwas empfehlen können, wo die Zuhörer, Zuhörerinnen noch was nachlesen können über das, was Sie erzählt haben.
Ja, wir haben einen ganz guten Internetauftritt. Also wenn Sie auf die Seite dresden.de und Jugendamt eingeben oder Fachkräfteportal eingeben, da finden Sie das ganze Jugendamt und können da nachschauen, also wofür ist das Jugendamt da und wer ist Ihre Ansprechperson. Dort ist auch der Kinderschutzordner verlinkt und das ist ganz gut eigentlich.
Perfekt, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, sodass die Zuhörer, Zuhörerinnen sich da weiter informieren können. Frau Hadem, jetzt ist eine Dreiviertelstunde schon wieder vorbei. Zum Abschluss noch eine kurze Frage. Der Neocast hat relativ viele junge Zuhörer. Aus Ihrer Perspektive, was würden Sie jemandem empfehlen, der heute am Anfang seiner Berufskarriere steht? Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben oder ihr?
Dass diese Arbeit, die ich mache, eine wunderbare Arbeit ist und dass die wirklich Freude macht und dass die auch zur Demut verhilft und dass die wirklich, wirklich Spaß macht, Familiengeschichten sich anzuhören, zu schauen, mit Eltern und Familienmitgliedern gemeinsam nach Lösungen zu gucken und dass alle herzlich willkommen sind, wenn sie irgendwann mal im Jugendamt anfangen wollen zu arbeiten. Ist wirklich ein toller Beruf und ich bin dankbar, dass ich den ausüben darf.
Perfekt, jetzt weiß jeder, warum ich so begeistert war von Ihnen und Sie unbedingt einladen wollte in den Neocast. Das finde ich so toll, diese Begeisterung. Vielen, vielen Dank, Frau Hadem.
Sehr gerne. Danke Ihnen, Herr Rüdiger.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Möglichkeiten und Grenzen der Jugendämter mit Frau Hadem aus Dresden. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.